NDR Info. Themen des Tages.
Die Straße von Hormus ist, außer für iranische Tanker, wieder geschlossen. Der Iran sagt, das ist so, weil Israel den Libanon angreift und die Waffenruhe verletzt. Israel sagt, die Waffenruhe gilt nur im Iran. Und die Europäer werden Seite an Seite mit den Märkten wieder nervös. Was gilt nun? Und haben die morgen in Pakistan beginnenden Gespräche mit dem Iran und den USA überhaupt eine Erfolgsaussicht? Das Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Und unsere Korrespondenten und der Sicherheitsexperte Carlo Masala analysieren gleich auch Trumps neue Drohungen in Richtung NATO, ehe wir am Ende auf das erfüllte Künstlerleben von Mario Adorf zurückblicken. Der Iran und die USA und Israel haben offenbar unterschiedliche Auffassungen, welche Waffenruhe nun gilt. Der Iran weiß aber, dass die ökonomisch grundierte Friedenssehnsucht der Welt ihm in die Karten spielt und dass die Ungeduld sich eher gegen die USA und Israel richtet. Bleibt also die Straße von Hormus die entscheidende Trumpfkarte für das Regime in Teheran, das heute die Trauer um den an Kriegstag 1 getöteten Ayatollah nachholte?
Iranische Flaggen, Fahnen der Hisbollah und solche mit dem Konterfei von Ali Khamenei. Damit bestückt nehmen seit Mittwoch Tausende Iranerinnen und Iraner an den Trauermärschen für den getöteten Revolutionsführer teil. Traditionsgemäß 40 Tage nach dessen Tod. Videos verschiedener iranischer Medien zeigen ähnliche Szenen aus dem ganzen Land. Die Führung in Teheran ist geübt darin, solche Aufmärsche zu veranstalten. Sie dienen der Machtdemonstration nach innen und nach außen. Die Unterstützung für den Libanon ist erwartungsgemäß groß. Erstens kämpft der Libanon an vorderster Front und zweitens sind all die edlen Menschen, die sich im Widerstand engagieren, wie unsere Landsleute. Wir unterstützen die Hisbollah, weil sie uns in den vergangenen 40 Tagen des Krieges unterstützt hat. Was aus Iran über die offiziellen Kanäle oder über staatsnahe Medien derzeit nach außen dringt, soll diese Message verbreiten. Wenn die massiven israelischen Angriffe auf den Libanon weitergehen, ist die Waffenruhe gefährdet, könnten die Verhandlungen platzen, bevor sie überhaupt angefangen haben. Die heftigen Bombardements von Mittwoch mit mehr als 250 Toten seien ein eklatanter Verstoß gegen die Vereinbarung mit den USA. Das betont Vize-Außenminister Khadib Sadeh in einem Interview mit der BBC. Man kann nicht erst einen Waffenstillstand fordern, die Bedingungen akzeptieren, das Gebiet festlegen, für das der Waffenstillstand gilt und dabei explizit den Libanon benennen und dann begeht der eigene Verbündete ein Massaker. Am Donnerstagnachmittag erteilt Israels Premierminister Netanyahu diesen Forderungen eine Absage. Die iranische Führung glaubt nach fast 6 Wochen Krieg allerdings, dass sie einen Trumpf in der Hand hat, die Straße von Hormus. Nach wie vor ist der Schiffsverkehr in der Meerenge praktisch lahmgelegt. Nur 6 Schiffe haben die Straße von Hormus in den 24 Stunden nach Ausrufung der Waffenruhe passiert, obwohl die Durchfahrt möglich sein soll. Das erklären zumindest das Weiße Haus und auch Irans Vize-Außenminister Khadib Sadeh im Interview mit dem britischen Sender ITV.
The Strait of Hormuz is open.
Die Straße von Hormus ist offen. Natürlich gibt es aufgrund des Krieges technische Einschränkungen. Deshalb müssen alle Schiffe, die die Straße passieren möchten, mit unserem Militär Kontakt aufnehmen. Aus Khadib Sadehs Mund klingt das einfach. Tatsächlich ist die Lage komplizierter. Erst in der Nacht hatte die Revolutionsgarde ein Statement veröffentlicht. Ohne Genehmigung werde jedes Schiff zum Ziel für Angriffe. Außerdem habe man einen neuen Korridor für die Durchfahrt definiert. Der Grund? Eine nicht näher erklärte Gefahrenzone. Ob Iran dort wirklich Seeminen verlegt hat oder ob so der Druck auf die USA erhöht werden soll, unklar. Für die internationale Schifffahrt bleibt die Passage im Moment ein unkalkulierbares Risiko. Nils Haupt, Sprecher der deutschen Reederei Hapag-Lloyd gegenüber der BBC. Wissen Sie, es geht für uns nicht darum, die Besatzung so schnell wie möglich aus dem Persischen Golf abzuziehen. Das Wichtigste für uns ist, dass die Crew sicher zurückkehrt. Und solange nicht klar ist, dass die Fahrt sicher und gefahrlos möglich ist, werden wir den Persischen Golf natürlich nicht verlassen. Rund 1000 Schiffe, Tanker, Frachter und andere stecken noch immer im Golf fest. Experten rechnen damit, dass es selbst unter sicheren Bedingungen Wochen dauern dürfte, bis alle Schiffe wieder den Indischen Ozean erreichen. Der iranischen Führung hat der Krieg einen kaum zu überschätzenden Hebel in die Hände gespielt.
Piyama Soçak aus dem Studio Istanbul. Für Israel kommt die Waffenpause zu früh. Das hat unser Tel Aviv-Korrespondent schon gestern in den Themen des Tages erläutert. Und den Krieg gegen die Iran-treue Hisbollah-Miliz hält man für ein ganz eigenes Ding, das nichts mit einer Waffenpause rund um den Iran zu tun hat. Entsprechend harsch hat man gestern im ganzen Libanon angegriffen und die Kritik daran auch aus Europa ignoriert. Sabina Mattei über den Tag danach.
Im Libanon stehen die Flaggen auf Halbmast. Behörden, Rathäuser, Schulen blieben heute geschlossen. Es herrscht Staatstrauer angesichts der mindestens 200 Toten und über 1000 Verletzten des israelischen Großangriffs vom Dienstag. Darunter Mitglieder der pro-iranischen Hisbollah, etwa der Sekretär von Hisbollah-Chef Qassem, aber auch viele Zivilisten sowie 4 Soldaten der libanesischen Armee, die nicht an dem Konflikt mit Israel beteiligt ist. Während die ersten Toten beigesetzt werden, suchen libanesische Rettungskräfte in den Ruinen nach Überlebenden. Ein Bagger hieft Autowracks aus den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes in der Hauptstadt Beirut. Computer, Möbel, Papiere, Fotos sind im Schutt begraben. Einem älteren Mann, der dort gearbeitet hatte, steht der Schock ins Gesicht geschrieben.
Unglaublich, diese massive Zerstörung. Selbst jemand, der sich nicht so leicht fürchtet, muss da doch Angst bekommen. Wo geht es jetzt hin mit uns und mit diesem Land? Wir wollen leben. Wir haben genug vom Krieg.
Die Nachricht vom Waffenstillstand mit Iran hatte die Libanesen zunächst hoffen lassen, dass auch sie nun wieder Ruhe finden würden. Ihr Land war von der Iran-treuen Hisbollah in den Krieg hineingezogen worden, als die Anfang März wieder Raketen auf Israel abfeuerte, um Teheran zu unterstützen. Doch nach Auffassung der israelischen Regierung schließt die Feuerpause mit Iran den Libanon nicht ein. Kurz nach der Vereinbarung begannen die israelischen Streitkräfte ihre massiven koordinierten Angriffe gegen Waffenlager, Kontrollzentren und Milizionäre der Hisbollah im libanesischen Süden und Osten sowie in Beirut. Dort nicht nur in dem Gebiet, in dem die Hisbollah verwurzelt ist, sondern auch in der Stadtmitte und meist ohne die sonst üblichen Vorwarnungen für die Zivilbevölkerung. Ich kann gar nicht beschreiben, wie intensiv das war, wie beängstigend, sagt eine Frau über den Angriff. Sie ist eine von 1,2 Millionen Menschen, die vor der israelischen Bodenoffensive im Südlibanon nach Beirut geflohen waren, weil sie hofften, dort sicher zu sein. Auch heute griff Israel wieder Ziele im Libanon an, allerdings nicht mit der gleichen Intensität. Die Hisbollah, die ihre Attacken zunächst ausgesetzt hatte, nahm den Beschuss Nordisraels wieder auf.
Sabina Mattei aus dem Studio Kairo. Achtung, Planungshinweis, Bundeskanzler Merz gibt heute um 15.30 Uhr ein Pressestatement zur innen- und außenpolitischen Lage ab. Ort, Bundeskanzleramt, Foyer Süd, erstes Obergeschoss. Wenn so eine Ad-hoc-Einladung am Mittag in die Redaktionen schwirrt und natürlich auch ins ARD-Hauptstadtstudio, dann gibt es nur eine Lösung. Georg Schwarte nimmt den Termin wahr und wir verabreden uns danach für die NDR-Info-Themen des Tages mit ihm. Gesagt, getan. Georg Schwarte, der Kanzler nennt die Waffenruheverständigung für den Iran einen Lichtblick. Ist der Weg zum Frieden aus Sicht des Kanzlers damit geebnet?
Nein, er hat auch gleich eingeschränkt. Die letzten 24 Stunden zeigten ja, wie fragil die Lage sei. Es brauche eine tragfähige Verständigung. Gestern hatte er mit dem US-Präsidenten telefoniert. Und für den gab es dann auch eine kleine Stichelei auf diese Entgleisungen des amerikanischen Präsidenten. Stichwort Auslöschung der iranischen Zivilisation.
Die Ankündigung einer maßlosen Eskalation, die in den letzten Tagen im Raum stand, ist damit zunächst einmal abgewendet. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn öffnet sich jetzt ein Zeitfenster für eine Verhandlungslösung.
Ja, ein Zeitfenster. Und in 2 Tagen wollen sie verhandeln. In Pakistan, die USA und Iran direkte Gespräche. Heute noch wird der deutsche Bundeskanzler mit dem pakistanischen Premier Sharif genau darüber sprechen. Auch das ein deutscher Beitrag.
Und die freie Handelsschifffahrt im Persischen Golf, welchen deutschen Beitrag soll es womöglich militärisch da geben und zu welchem Zeitpunkt?
Den soll es geben, den kann es geben, aber, und da wurde dann der Konjunktiv bemüht von Friedrich Merz, hören wir rein.
Ich habe ihm zugleich zugesichert, dass Deutschland nach einem Friedensschluss helfen wird, die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu sichern, wenn es dafür denn ein Mandat und ein tragfähiges Konzept gibt.
Ja, also wir haben gleich drei Bedingungen gehört. Erstens, es braucht den Frieden. Zweitens, es braucht ein tragfähiges Konzept für eine solche Absicherung. Und drittens, der schwierigste Punkt möglicherweise, es braucht ein Mandat, möglicherweise von den Vereinten Nationen.
In Deutschland schlug der Krieg vor allem bei den Energiepreisen durch. Wie aktiv will der Staat nun hier werden? Wie sollen die Autofahrer entlastet werden und wie schnell?
Ja, wer da gehofft hatte, der Kanzler wird jetzt konkrete Maßnahmen ankündigen, die heute oder ab dem Wochenende schon greifen, der wurde dann doch ein bisschen enttäuscht. Er hat sich an die Deutschen gewandt und der Kanzler sagte dann das hier.
Das sind disruptive Zeiten, die uns viel abverlangen. Wir schützen die Bürgerinnen und Bürger, wir schützen die Unternehmen in Deutschland, aber wir können sie nicht vor allen Verwerfungen auf den globalen Märkten schützen.
Ja, wir können sie nicht alle schützen. Das ist der erste Hinweis. Da wurde natürlich nachgefragt. In den letzten Tagen haben wir einen bunten Strauß von Forderungen, Vorschlägen, Ideen gehört aus der Opposition, aber auch aus den Regierungskoalitionen. Pendlerpauschale erhöhen, Kfz-Steuer runter, Stromsteuer runter, Mehrwertsteuer runter bei Lebensmitteln, Tempolimit, alles war im Skat gewissermaßen. Er ist danach gefragt worden. Er sagte vorsichtig, wir werden reagieren, wenn die Preise weiter steigen und sie könnten weiter steigen. Er sagte dann aber auch, die Lage bleibe instabil und daher brauche es eine konkrete Strategie. Die hat er dann so definiert.
Und eines dieser Prinzipien lautet, wenn Entlastungen, dann müssen sie gezielt sein. Das heißt, wir können die Hilfen nicht mit der Gießkanne ausschütten.
Keine Gießkannenhilfe. Da kann man jetzt spekulieren, was hat er gemeint. Er selber hat übrigens von sich aus eine Übergewinnsteuer ins Gespräch gebracht, hat gesagt, das Kartellamt sei gestärkt worden von der Bundesregierung. Es kann auch zu Abschöpfungen von unrechtmäßigen Gewinnen kommen. Beispielsweise durch eine Übergewinnsteuer, einen Benzinpreisdeckel. Da hat er durchblicken lassen, ein Freund davon ist er nicht, denn man wolle keine Eingriffe in den Markt, die zu Versorgungsengpässen führen können. Und einen kleinen Hinweis gab es noch an den Koalitionspartner, aber auch an die Wirtschaftsministerin. Das war nicht als Bitte zu verstehen, als er dann sagte, ich erwarte gemeinsame Vorschläge des Finanzministers Klingbeil und der Wirtschaftsministerin. Da hat es zuletzt ein paar Hakeleien gegeben, morgen ja der nächste Halt. Punkt Krisengipfel im Finanzministerium mit Lars Klingbeil. Da ist dann die Energiebranche zu Gast, aber auch der DGB beispielsweise.
Und dann noch ein Blick auf Donald Trumps Drohungen gegen die NATO und auch seine Enttäuschung über die Partner in Europa. Wie geht der Kanzler damit um?
Ja, wir haben ja gerade wieder ein Ultimatum gehört vom amerikanischen Präsidenten. Stichwort Sicherung der Straße von Hormuz. Er erwartet von den NATO-Partnern, dass in den nächsten Tagen Kriegsschiffe entsandt werden. Der Bundeskanzler ist offenbar beraten worden, auch darauf gar nicht direkt einzugehen und sich nicht mit dem amerikanischen Präsidenten anzulegen nach dem Motto, nur nicht überreizen und diesen Mann reizen. Und das klang bei Friedrich Merz dann so.
Bei allem Verständnis für Forderungen nach klarer Kante, lassen Sie mich das hier an dieser Stelle auch einmal sagen. Ich will keine Spaltung der NATO.
Und genau darauf könnte es hinauslaufen, wenn dieser Konflikt von Donald Trump angefeuert weitergeht. Merz hat daran kein Interesse.
Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Am europäisch-amerikanischen Verhältnis hängt auch die Verteidigung Europas. Nicht unter allen US-Präsidenten, aber unter Donald Trump. Einerseits forcierte er in beiden Amtszeiten die Verteidigungsausgaben seiner Partner mit Erfolg, auch aus eigener Einsicht, fast aller in Europa. Andererseits droht er immer wieder in immer neuen Varianten, die Europäer militärisch hängen zu lassen. Ob nun durch NATO-Austritt oder die Weigerung, bei Artikel 5 an Bord zu sein oder durch die jetzige Drohung, Militärbasen in Europa zu schließen oder Personal abzuziehen. NATO-Generalsekretär Rutte gab nun wieder den Watschenmann bei seinem Besuch in Washington, während ihm manche in Europa stets vorhalten, nach Trumps Mund zu reden. Helga Schmidt mit einer Bilanz des aktuellen Besuchs.
Nach dem Gespräch im Weißen Haus machte der NATO-Generalsekretär gar keine Anstalten, noch etwas schönzureden. Sehr offen sei das Gespräch mit Donald Trump gewesen, berichtete Mark Rutte, und sehr offen. Das bedeutet in solchen Fällen offen kontrovers. Es gab heftige Kritik.
Clearly, this was a very frank, a very open discussion, but also discussion
Immerhin den Hinweis, dass er ja mit Donald Trump gut befreundet ist, konnte Mark Rutte sich im Interview mit CNN nicht verkneifen. Es sind eher die alliierten Partner, die Mitgliedsländer der NATO, die den Zorn des amerikanischen Präsidenten erregt haben.
Well, let me be absolutely clear. He is clearly disappointed and with many NATO allies. And I can see his point.
Trump sei enttäuscht und das könne er auch verstehen. Dann gab NATO-Generalsekretär Rutte im amerikanischen Fernsehen eine Einschätzung ab, die nicht in allen europäischen Hauptstädten gut angekommen sein dürfte. Es ging um die Frage, ob denn die Mehrheit in der NATO Amerikas Krieg gegen den Iran für illegal hält. Rutte verneinte das.
No, because NATO has always taken the position that degrading these capabilities of nuclear and the ballistic missiles is crucial, and that Iran can never get its hands on those two capabilities. There is widespread support.
Rutte erinnerte zwar daran, dass in der NATO immer die Position vertreten wurde, dass Atomwaffen nicht in die Hände des Mullah-Regimes im Iran geraten dürfen. Was Rutte aber nicht erwähnte, mehrere NATO-Länder haben den Iran-Krieg als eindeutig völkerrechtswidrig verurteilt, darunter Spanien und Frankreich. Und viele andere haben aus ihrer Kritik kein Geheimnis gemacht und das mit dem Verbot von Überflugrechten für amerikanische Kampfflugzeuge auch offen demonstriert. Jede Unterstützung für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz machen sämtliche NATO-Partner weiterhin davon abhängig, dass die Waffenruhe wirklich hält. In einer gemeinsamen Erklärung haben Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron, der britische Premier Keir Starmer und der kanadische Premier Mark Carney sowie mehrere andere NATO-Länder angekündigt, dass sie bereit sind, einen Beitrag zu leisten, um den Schiffsverkehr zu sichern. Es gibt in der NATO Stimmen, die sagen, dass solche Schutzmaßnahmen gemeinsam, also als eine NATO-Mission, organisiert werden könnte, wobei die Einzelheiten noch offen sind. Offen ist auch, wie ernst Donald Trump dieses Mal seine neuen Drohungen meint. In einem seiner berüchtigten Tweets hat er gestern Bestrafung angekündigt. Bis zu 10.000 amerikanische Soldaten könnten aus Deutschland abgezogen und nach Polen verlegt werden, so zitiert die Washington Post Regierungskreise um Trump. Das hatte Donald Trump allerdings schon in seiner ersten Amtszeit angekündigt. Es blieb dann bei der Ankündigung, die Kosten der Verlegung waren zu hoch. Auch die Bündnistreue hat Trump wieder in Frage gestellt, zum wiederholten Mal, sodass die Experten im NATO-Hauptquartier in Brüssel sagen, die Europäer verlassen sich schon länger nicht mehr darauf, dass Donald Trump militärisch eingreift, wenn ein NATO-Land wie Estland oder Polen von Russland angegriffen werden sollte.
Helga Schmidt aus Brüssel und darüber, über die NATO und über die USA und Europa, habe ich mit Carlo Masala gesprochen, Professor für Sicherheits- und Verteidigungspolitik an der Bundeswehr-Universität in München. Gab es je einen NATO-Generalsekretär, der den transatlantischen Spagat so schmerzhaft überdehnen musste?
Nein, das ist eine ziemlich historisch einmalige Situation, einen Generalsekretär zu haben, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Vereinigten Staaten von Amerika oder genauer gesagt den Präsidenten so zu bespaßen, dass er nicht in einer Überreaktion Dinge entscheidet, die die NATO schwächen oder gar zerstören würden.
Versteht Trump die NATO und seine Administration? Verstehen Sie, dass es ein Verteidigungsbündnis ist, ansonsten lediglich von der UN mandatierte Aufträge übernehmen will? Oder sieht er sie als abkommandierbares Reservoir für US-Militäraktionen rund um die Welt?
Die Trump-Administration versteht, glaube ich, sehr gut, was die NATO eigentlich im Kern ist. Sie akzeptiert das nur nicht, weil nach ihrer Vorstellung halt andere den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen müssen, wenn die Vereinigten Staaten etwas von ihnen wollen. Und deshalb erklärt sich auch diese ganze Rhetorik des US-Präsidenten mit, die waren noch nie für uns da, die werden nie für uns da sein und wenn wir sie brauchen, machen sie sich vom Staub.
Was mit Blick auf Afghanistan noch nicht einmal stimmt, wie wir in den letzten Tagen auch ausführlich dokumentiert haben. Ne?
Absolut.
Wie wichtig die NATO-Präsenz in Europa für Europa ist, das wissen wir, aber würden die USA darauf verzichten wollen? Und ist der Austritt aus der Allianz, den ja der Präsident nicht alleine verkünden oder vollziehen kann, realistisch?
Ich glaube nicht, dass der Austritt realistisch ist, weil ob er ihn alleine verkünden kann oder nicht, das ist durchaus strittig unter Verfassungsjuristen. Aber letzten Endes würde er sich da in einen innenpolitischen Streit auch mit Teilen seiner eigenen Partei begeben und das wäre es ihm nicht wert. Was er aber machen kann, ist, er kann die NATO schwächen auf mehreren Ebenen. Die eine sehen wir tagtäglich, indem er per Tweets verkündet, sozusagen, wie sinnlos die NATO ist und wie wenig überlebensfähig die NATO ohne die USA wären und wie wenig die USA noch auf die NATO zählen. Das schwächt die NATO enorm mit Blick auf ihre abschreckende Wirkung gegenüber dritten Parteien, also zum Beispiel Russland. Was er natürlich auch machen kann, ist, er kann seine Beiträge, sowohl die finanziellen als auch die personellen zur NATO einstellen oder massiv reduzieren, was die NATO wiederum in ihrer Funktionsfähigkeit schwächen würde. Und was er auch kann, ist zwar nicht massiv Truppen aus Europa abziehen, weil der Kongress hat da sozusagen die Anzahl der Truppen, ich glaube, auf 71.000, also die dürfen 71.000 nicht unterschreiten. Aber er kann, was er ja angekündigt hat, er kann Verbündete dadurch bestrafen, dass er sozusagen amerikanische Basen in diesen Staaten auflöst und sie in andere europäische Staaten schickt. Das ist durchaus ein Instrument, das er machen kann.
Aber wäre eine Verschiebung von Deutschland nach Polen mit Blick auf die abschreckende Wirkung so schlimm? Oder ist das eher ein Standortfaktor für Deutschland?
Nein, es ist ein Standortfaktor und es zeigt dann natürlich die schwindende Bedeutung eines Landes, in dem die USA entscheiden, dann Basen aufzugeben. Und wir haben ja momentan die Diskussion, also die man der Presse entnehmen kann, dass durchaus daran gedacht wird, sozusagen Basen möglicherweise zu verlegen in Länder wie Polen, Rumänien oder Litauen, weg von Ländern wie Spanien, Italien oder Deutschland.
Müssen die NATO-Stäbe, ob mit oder ohne US-Personal an Bord, zweigleisig planen, mit detaillierten Plänen, mit und ohne die USA, falls das von Ihnen in einem Buch durchexerzierte Szenario eines russischen Übergriffs auf Estland eintritt und Trump dann sagt, wo wart ihr, als ich euch in der Straße von Hormuz suchte?
Ich glaube, das ist der Prozess, in dem wir schon seit längerem drin sind. Also diese ganze Frage der, ich sage jetzt mal, Wiederaufrüstung Europas in Anführungszeichen, ist eine, die zwei Stoßrichtungen hat. Zum einen den USA entgegenzukommen, um zu zeigen, wir übernehmen mehr Verantwortung und damit den Versuch zu unternehmen, die Vereinigten Staaten weiterhin als europäische Macht zu halten. Aber gleichzeitig natürlich auch die Grundlage dafür zu legen, dass wenn die Vereinigten Staaten sich selbst nicht mehr als europäische Macht definieren, und danach sieht es ja so aus, dass man dann sozusagen die Basis hat, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zukünftig zu gewährleisten.
Professor Massala, wir haben Staaten in der NATO und in Europa wie Spanien, die denken, Russland ist fern. Wir haben einen französischen Präsidenten, der oft sein eigenes Ding macht, auch mit Blick auf seine Atomwaffen. Wir haben eine Regierung, die sich fast schon blockfrei gibt, wie Ungarn. Und dann haben wir Staaten im Norden und Nordosten, die die reale Existenzgefahr sehen und auf Resilienz setzen, aber doch auch Trump nicht verurteilen oder verprellen wollen. Was sollte die deutsche Linie sein, um die Europäer alle zusammenzuhalten?
Ich glaube, die deutsche Linie sollte sein, weiterhin die führende Rolle in Europa zu übernehmen, wenn es um die Aufrüstung Europas geht und diese aber nicht konfrontativ gegenüber den USA zu gestalten, um zumindest den Versuch zu unternehmen, wie gesagt, wie erfolgreich der sein wird, steht in den Sternen, die Vereinigten Staaten so lange wie möglich weiterhin in Europa zu halten.
Sagt der Politikwissenschaftler Carlo Massala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München. Im gesegneten Alter von 95 Jahren und nach einem abwechslungsreichen und erfüllten Schauspielerleben mit Rollen und Auftritten, die seinem Publikum wiederum faszinierende Bühnen- und Leinwand- und Fernseherlebnisse beschert haben, heißt es heute Abschied nehmen von Mario Adorf, dem vielleicht liebenswertesten Schurken der deutschen Filmgeschichte. Der trug seinem langjährigen Manager noch auf dem Sterbebett in Paris auf, seinem Publikum Dank für die jahrzehntelange Treue zu hinterlassen.
Ich kauf dich einfach. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Die Szene aus Helmut Dietls Gesellschaftssatire Kir Royal ist legendär. Im Bademantel steht Mario Adorf als Generaldirektor Hafenlohe am Swimmingpool und raunt dem Klatschreporter seinen Bestechungsversuch ins Ohr. Damals hatte sich Mario Adorfs Rollenimage gewandelt, vom raubeinigen Bösewicht über den schmierigen Kapitalisten zum intriganten Patriarchen. Er war der Kaufhauskönig in Der große Bellheim, der Gangsterpate im Schattenmann, ein italienischer Restaurantboss in Komödien wie Pizza Colonia oder Rossini.
Sie ist jung, sie ist groß, sie ist blond, sie ist schön. Und deine Figur, ich sage dir, da möchtest du fünf Arme möchtest du haben.
Für mehr als 200 Film- und Fernsehspiele stand Mario Adorf vor der Kamera und über 6 Jahrzehnte immer wieder auf der Bühne. In die Wiege gelegt wurde ihm sein Erfolg aber nicht. Mario Adorf wurde 1930 in Zürich geboren. Sein Vater, ein italienischer Arzt, hatte aber schon Familie. So musste die Mutter ihren Sohn in dem Eifelstädtchen Mayen allein aufziehen. Eine prägende Erfahrung.
Die Eifel und so, das war für mich irgendwie doch meine Heimat. Also charakterlich und auch sprachlich gesehen habe ich ja immer sehr gerne den Dialekt auch benutzt, den rheinischen. Also grundsätzlich waren meine Erinnerungen auch an die Jugend durchaus nicht negativ. Es war der Krieg eben, aber man versuchte immer das Beste daraus zu machen.
Nach dem Krieg besuchte Mario Adorf die Münchner Schauspielschule und arbeitete an den Kammerspielen, als ihm mit 27 Jahren der Durchbruch im Kino gelang. Mit dem Krimi Nachts, wenn der Teufel kam. Ein Erfolg, der ihn aber auch auf die Schurkenrollen festlegte. In den 1960ern spielte er in Western wie Winnetou, den bösen Gegenspieler, in den 70ern den Diktator Mussolini. Auch der neue deutsche Film besetzte ihn mit zwielichtigen Macho-Figuren, so Fassbinder in Lola oder Schlöndorff in der Blechtrommel.
Ich habe gesagt, nicht in der Wohnung. Außerdem ist die Trommel kaputt. Du kannst da wehtun.
Nein, ich kann weh nicht.
Na, das wollen wir doch mal sehen.
Bis ins hohe Alter drehte Mario Adorf weiter, stand als Sänger und Entertainer auf der Bühne und schrieb anekdotische Erzählungen. Mit Mario Adorf geht ein vielseitiger Künstler und äußerst populärer Charakterdarsteller. Einer der ganz Großen des europäischen Films.
Mit dem Nachruf von Sabine Mahr auf Mario Adorf enden die NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag.